Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Und unser heutiger Gast ist einer der renommiertesten Zeithistoriker Deutschlands, Professor Andreas Wirsching. Bis September 2025 hatte er den Lehrstuhl für Neueste Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München inne und leitete zugleich das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, eine der zentralen Einrichtungen zur Erforschung der deutschen und europäischen Zeitgeschichte. Seine wissenschaftlichen Stationen führten ihn unter anderem nach Erlangen, Paris, Tübingen und Augsburg, bevor er nach München berufen wurde. Darüber hinaus war er als Gastprofessor an internationalen Hochschulen tätig, etwa an der Washington University in St. Louis in Missouri, USA, am Institut d'études politiques in Paris und an der Université de Montréal in Kanada.
Und zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die vergleichende deutsche und französische Geschichte im 20. Jahrhundert, die Geschichte der Weimarer Republik, des Kommunismus, des Faschismus und des Nationalsozialismus von 1918 bis 1945, die deutsche und europäische Geschichte seit den 1970er Jahren sowie die Geschichte und Theorie der Moderne. Damit gehört er zu den profiliertesten Kennern der politischen und gesellschaftlichen Krisen des 20. Jahrhunderts und der Frage, wie Gesellschaften sich aus solchen Krisen wieder herausarbeiten.
Mit Professor Wirsching wollen wir heute über ein Thema sprechen, das aktueller kaum sein könnte. Warum jede Generation ihre Krisen erlebt und wie sie gemeistert hat. Denn der Blick in die Geschichte zeigt, so düster eine Lage wirken mag, Menschen haben immer Wege gefunden, Zukunft neu zu denken. Herzlich willkommen bei Zwei alte weiße Männer, Professor Wirsching.
Ja, vielen Dank, gerne.
Ja, Herr Professor Wirsching, wenn Sie mal auf die aktuelle Lage schauen, gesellschaftlich, politisch und international, welche Entwicklungen bereiten Ihnen ganz persönlich dabei die größten Sorgen?
Naja, also es gibt natürlich fast jeden Tag in der Presse und in den Nachrichten Gründe, sich Sorgen zu machen. Und es ist ja auch häufig gesagt worden, wir leben in so einer Zeit der Polykrise, kann man fast sagen. Wir machen besonders Sorgen einerseits das internationale System, also die Änderung der Weltordnung. Wir sind wohl eindeutig nicht mehr in der früheren KSZE-Welt, ja, die dann auch dazu beigetragen hat, dass der Kalte Krieg beendet worden ist, sondern wir leben offensichtlich in einer Zeit, in der sich neue Interessensphären gründen, auch neue Machtpolitik, die Macht vor Recht setzt und so weiter und so fort. Und eben nicht mehr nur in Russland oder in China oder in anderen Orten der Welt, sondern eben auch mitten im Westen. Das muss man sagen, das macht einem eigentlich besonders Sorgen, wenn man an Europa denkt, an autoritäre Tendenzen in unserem Kontinent, aber eben natürlich vor allem auch in den USA. Das ist das eine, aber das ist kein Zufall meines Erachtens, dass es gleichzeitig eben auch innenpolitische Herausforderungen gibt, die einem auch Sorgen machen können. Also Stichwort Rechtspopulismus würde ich nicht sagen, das halte ich für einen Euphemismus. Es sind schon rechtsradikale Tendenzen, die auch das System in Frage stellen und auch die Machtfrage stellen, meines Erachtens. Und das haben wir praktisch in allen Ländern in Europa und eben seit neuestem ja nun auch in fast ungläubiger Beobachtung in den USA. Und das zusammengenommen, zusammen auch mit dem Wandel der Gesellschaft, auch dieses Verhältnis zwischen Individuum, Gesellschaft und Staat, was sich eben auch verschoben hat in den letzten Jahrzehnten, kann einem schon Sorgen machen. Deswegen ist die Frage, wie kann man jetzt auch eine neue Vitalität aus dieser Krise oder diesem Krisenbewusstsein finden, total wichtig. Denn eine Gesellschaft, die an ihren eigenen Untergang glaubt, erfüllt sich dann sozusagen in einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Und umso wichtiger sind solche Fragen, wie Sie sie stellen.
Wenn wir vielleicht zunächst mal auf die lange Spanne schauen, auf die das, was im 20. Jahrhundert passiert ist. Sie haben sich intensiv mit den politischen und gesellschaftlichen Krisen dieses Jahrhunderts beschäftigt, von Weimar über Faschismus, Nationalsozialismus bis zu den Umbrüchen in den 70er Jahren. Und wenn Sie diese lange Entwicklung betrachten, Welche übergeordneten Muster der Krisenbewältigung lassen sich erkennen? Und was ist davon für unsere Zeit vielleicht besonders lehrreich?
Also übergeordnet würde ich sagen, gibt es ein ganz wichtiges Leitmotiv der Krisenbewältigung, und das würde ich mal etwas pathetisch dann schon auch die Freiheit nennen. Ja. Die Freiheit, die sich sowohl kollektiv in Völkern, Nationen, Staaten ausdrückt, in Gesellschaften, aber eben auch individuell. Also das individuelle Freiheitsversprechen, daran glaube ich ganz stark, ist immer auch ein Instrument, ein Tool gewissermaßen gegen ein zu verbreitetes Krisenbewusstsein. Das ist das eine. Das andere ist, auch da würde ich sagen, nochmal international, das ist mir besonders wichtig. Ich bin ein großer Anhänger eigentlich des europäischen Gedankens und auch der Zusammenarbeit der europäischen Gesellschaften und Staaten. Die Geschichte der europäischen Integration ist eine lange Zeit eine Erfolgsgeschichte gewesen, mindestens konnte man sie so deuten. Und wenn man in die Zwischenkriegszeit guckt, gibt es ja zwar nicht dieses supranationale Prinzip, aber es gibt schon europäische Annäherungen, etwa zwischen Deutschland und Frankreich vor allen Dingen, aber auch mit Großbritannien und so, sodass man sagen kann, also auch in der Übersetzung des Freiheits- und Stabilitätsgedankens in ein internationales System oder in eine internationale Politik liegt auch eine Kraft der Krisenbewältigung, die auch, muss man sagen, auch immer wieder an ihre Grenzen gestoßen ist. Aber diese Dialektik, die gibt es im 20. Jahrhundert. Und vielleicht ein Satz noch, das Jahrhundert beginnt ja, kann man sagen, mit einer Fin de siècle-Krisenwahrnehmung. Also man kann die Wände pflastern und tapezieren mit Krisendiagnosen über den Verfall sozusagen der gesellschaftlichen Zusammenhalte, über zu wenig nationale Einheit, über Sittenverfall und so. Aber was damals dann doch am Ende dominant war, war letztlich ein Fortschrittsgedanke. Ja. Also natürlich auf der Linken, wenn man so will, der Sozialismus, die Sozialdemokratie hat massiv auf den Fortschritt gesetzt. Und zwar nicht unbedingt durch Revolution, sondern eben auch durch Reform und allmähliche Veränderung der Gesellschaften. Und auf der Rechten kann man sagen, es war auch eine Art Fortschrittsgedanke in Deutschland, natürlich sehr stark mit der Idee eines Machtstaates verbunden, der dann den Deutschen auch eine noch bessere Zukunft geben würde. Das ist beides ideologieanfällig, sowohl nach links in Richtung Kommunismus als auch nach rechts in Richtung ja, völkisches Denken oder überzogener Nationalismus. Aber es sind natürlich auch, wenn man so will, zukunftsorientierte Kräfte damit verbunden. Und so fängt das Jahrhundert an, eine Strecke weit, bevor das Ganze dann, sagen wir mal, im Ersten Weltkrieg nicht funktioniert und in eine ganz andere Situation führt, die dann selber natürlich auch krisenerzeugend gewesen ist. Oder der Erste Weltkrieg ist mehr als eine Krise, das ist die Urkatastrophe.
Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, Millionen waren traumatisiert und dennoch fanden ja Gesellschaften wie Frankreich beispielsweise Wege, um kollektive Trauer zu strukturieren, etwa durch Rituale, Denkmäler und gemeinsames Gedenken. Und mich interessiert, welche Formen der Bewältigung entstanden damals und welche Bedeutung hatte dieses gemeinschaftliche Erinnern für die Stabilisierung auch der Gesellschaft?
Ja, also der Erste Weltkrieg war insofern ja beispiellos, als er ungeheure Opfer gefordert hat. Der Tod wurde wirklich allgegenwärtig, und um das vielleicht zu sagen, man konnte bis 1914 den Krieg auch, ich sag mal zugespitzt, auch nochmal fast als was Romantisches ansehen. Also es gibt es insbesondere in der englischsprachigen Literatur, aber auch in bestimmten französischen Äußerungen. Also der Krieg war sozusagen noch eine Normalität, eine Normalität des Denkens in Europa. Und es war dann aber auch vor allem unwahrscheinlich, in den Krieg wirklich zu kommen. Und nur eine Zahl, also die Engländer oder die Briten haben in der Somme-Schlacht mehr Leute an wenigen Tagen verloren, mehr Menschenleben verloren als im gesamten Burenkrieg. Ja. Also das heißt, man kann im Ersten Weltkrieg nicht keinerlei in Anführungszeichen jetzt romantisches Verhältnis mehr zum Krieg aufbringen, sondern das ist eben wirklich eine Schlechterei. Ja? Und das gilt natürlich für alle Länder, Kriegsbeteiligten. Und während des Krieges, wie kann man damit umgehen, mit diesem alltäglichen Tod? Durch Sinndeutung. Ja? Die Deutung dieses Krieges als notwendig, als Verteidigungskrieg in Deutschland ganz wichtig oder eben auch als Krieg um des Daseins willen. Da kommen dann manchmal auch so darwinistische Züge, sozialdarwinistische Züge rein. Davon ist die Literatur voll. Auch die Religion spielt eine wichtige Rolle, gerade auch in Deutschland. Und nach 1918, nach Kriegsende, funktioniert die Sinngebung des Krieges eben dann sehr unterschiedlich. Man muss sagen, dass die Weimarer Republik da wenig, außer dass es eine Revanche geben sollte, wenig Sinn hat ziehen können aufgrund der Niederlage, die ja völlig unvorbereitet war. Und in Frankreich ist es anders. Frankreich ist ein geschlagenes Land de facto geschlagen, aber dann eben die Siegermacht, wobei Frankreich total, also Nordostfrankreich war teilweise eine Ruinenlandschaft, ja, und sehr stark zerstört. Aber durch diese heroische Anstrengung, Deutschland widerstanden zu haben oder den Mittelmächten widerstanden zu haben und sich befreit zu haben, ergibt sich eben auch so eine Sinngebung über den Krieg hinaus. Das ist entscheidend. Und das, wie Sie gesagt haben, das manifestiert sich in einer ritualisierten Gedenkkultur, die sehr sofort eigentlich nach 1918, 19 anfängt. Dafür ist Frankreich wirklich ein bisschen ein Sonderfall. Also es gibt in allen Ländern gibt es so Kriegerdenkmäler, auch in Dörfern, in Deutschland auch. Die sind manchmal ein bisschen versteckt, aber man findet sie. Aber in Frankreich haben die eine besondere Bedeutung gehabt, weil sie von vornherein einen Sammelpunkt der Erinnerungskultur in jedem Dorf, das ist ja Frankreichs berühmt dafür, gewesen sind. Und es gibt dadurch, dass die Kommunen sich dann damit auch beschäftigen und auch frei sind, wie sie das künstlerisch gestalten, ob das mehr ein trauernder Aspekt ist oder ein, also triumphalistisch gibt es eigentlich selten. Meistens ist die Trauer im Vordergrund. Ist das dann auch so ein Kommunikationsgeschehen in den einzelnen Kommunen, was dann überhöht wird als nationale Gedenkkultur? Und ich würde schon sagen, dass das, dass dieses neue Element einer Gedenkkultur in Frankreich zur Stabilisierung der Nachkriegsdemokratie, die auch nicht so ganz unangefochten war, beigetragen hat. Also wenn man das mit Deutschland vergleicht, Weimar einfach viel schlechter dran gewesen. Erstens, weil es den Regimewechsel gegeben hat und zweitens, weil mit dem Krieg nur nicht so viel anzufangen war. Da war wirklich dann nur noch das Elend. Also man hat in Frankreich tatsächlich auch in Filmen und in öffentlichen Veranstaltungen teilweise sogar diese sogenannten Gueule Cassée präsentiert, also Leute, die schwerste Gesichtsverletzungen hatten und völlig entstellt waren, die hat es natürlich in beiden Ländern gegeben, aber in Frankreich hat man daraus noch einen heroisierenden Mehrwert, also zynisch gesprochen, rausgeholt. Und sowas ist in Deutschland undenkbar. Da sind es dann wirklich, gibt es ja auch viele ikonografische Sachen, wie die Krüppel, wie man sie damals genannt hat, in den Berliner Straßen sitzen und eigentlich nur ein Bild des Elends sind.
Kann man sagen, dass in Deutschland, weil eben die Niederlage einfach das Ende des Krieges war, kein Heroisieren, sondern wirklich tiefer Frust, tiefes Leid, Schmerzen die Grundlage waren, dass das auch ja letztlich keine Krisenbewältigung war, sondern eher sogar die Grundlage für das, was dann anschließend in Weimar entstanden ist?
Ja, also beides. Was nicht zutrifft, ist, dass man jetzt sagen könnte, die alten Kombattanten, wie sie sich also dann zum Beispiel im Stahlhelm auch organisiert haben, ist der bekannteste Veteranenverband, die wären jetzt sozusagen die Träger des Nationalsozialismus gewesen. Das trifft empirisch nur sehr begrenzt. Es gibt natürlich Beispiele dafür, aber sehr begrenzt zu. Sondern im Gegenteil, das ist übrigens auch in Frankreich so, die Veteranen waren eher teilweise sogar pazifistisch eingestellt, weil sie natürlich den Schrecken des Krieges aus eigener Anschauung kannten. Was in Deutschland das nach rechts, also die Krisenbewältigung funktioniert leider, muss man sagen, in der Weimarer Republik häufig von den Extremen her. Es gibt die kommunistische Utopie und auch die Kampfposition, die eben letztlich davon ausgeht, durch eine Systemüberwindung kommt man in eine bessere Welt. Und auf der extremen Rechten gibt es im Grunde sowas Ähnliches. Und das sind aber überwiegend die Jahrgänge, die man die Jahrhundertgeneration genannt hat, also die so um 1900 geboren waren und nicht mehr aktiv am Krieg teilgenommen haben. Es gibt auch so sozialpsychologische Studien, dass es eine vaterlose Gesellschaft gewesen sei und die waren dann tatsächlich militant und wenn man und auch gegen Weimar eingestellt, also wenn man sich so die wichtigsten auch etwa dann später im Reichssicherheitshauptamt des NS-Regimes anguckt, die kommen ganz stark aus dieser Generation. Und die haben natürlich schon ein Krisenüberwindungsnarrativ, also was antidemokratisches, was auch gewaltsam ist und was dann relativ direkt auch in die Gewaltsamkeit des NS überführt wird. Die demokratische Mitte tut sich schon schwerer mit der Krisenbewältigung. Also es gibt natürlich auch in den jeweiligen Milieus Leute, die nach vorne gucken und aufbauen wollen und so weiter. Aber die Weimarer Geschichte hat es ihnen natürlich auch schwer gemacht, das muss man schon sagen.
Nach 1945 stand ja dann Europa erneut vor einem Scherbenhaufen, kann man sagen. Und doch entstand ja aus diesem Trümmerfeld in Deutschland ein demokratischer Neuanfang. Parteien wurden wieder gegründet. Menschen wie Kurt Schumacher, Konrad Adenauer oder auch Hermann Brill machten weiter, trotz persönlicher Brüche und auch Verletzungen. Und ich finde es sehr spannend, zu erforschen, Sie haben das ja auch gemacht, warum gelingt es manchen Menschen aus tiefen Krisen heraus, eine ganz neue Stärke zu entwickeln? Und welche Rolle spielt in diesem Prozess persönlicher Mut für eine gesellschaftliche Erneuerung auch?
Ja, also wenn man so auf die individuelle Ebene geht, muss man natürlich schon sagen, es gibt beides. Es gibt auch viele, viele Geschichten, wo die individuellen Menschen kaputt gegangen sind. Ja, also mal für die Nachkriegszeit ein berühmtes Beispiel zu nennen, ist Wolfgang Borchert draußen vor der Tür,
ja.
Der das ja dann auch literarisiert hat und der auch persönlich im Grunde dann ein zerbrochener Mensch gewesen ist. Also es gibt eben beides. Und es gibt aber auch, wie Sie sagen, wirklich sehr eindrucksvolle Beispiele für Resilienz, könnte man vielleicht sagen. Also Resilienz von Menschen, die durch schwerste Schicksale gegangen sind. Und es ist ja eine Strecke weit schicksalhaft. Als Einzelner kann man ja sehr wenig beeinflussen, aber das eigene Leben kann man natürlich schon versuchen, in die Hand zu nehmen. Und da gibt es schon sehr eindrucksvolle Beispiele, also auch sogar von Opfern der Judenverfolgung, die also überlebt haben. Ja, also es gibt schon in der NS-Zeit Fälle, wo, also ich meine, die Juden in Deutschland sind ja durch die NS-Rassegesetzgebung zu Juden gemacht worden. Ja. Die haben sich ja überwiegend, wie Sie selber gesagt haben, als deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens empfunden. So hieß der wichtigste jüdische Verband. Und haben eigentlich häufig mit dem Judentum als Religion gar nicht so viel zu tun gehabt. Und das gilt natürlich erst recht für die sogenannten nicht-arischen Christen, die also christlich waren, aber jüdische Vorfahren hatten. Und da gibt es schon Beispiele, wo auf der einen Seite eine Welt zusammenbricht, ja, nach 1933 für diese Menschen, die dann aber eine innere Kraft finden, auch nochmal das zu überwinden und manchmal eben tatsächlich auch mit einer Wiederentdeckung oder Neuentdeckung ihrer jüdischen, auch religiösen Identität. Ja. Also es gibt da zum Beispiel einen Historiker, den ich immer ganz gerne nenne, der heißt Arnold Bernay. Ist jetzt nicht so bekannt, aber es war ein der hatte preußische Themen, hat über Friedrich den Großen geschrieben und hat aber eben, kann keinen Arier-Paragraphen beibringen. Und wird dann 1933 aus dem Hochschuldienst entfernt über das berüchtigte Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Und was macht er dann? Er lernt Hebräisch, ja, setzt sich mit seiner eigenen jüdischen Identität, die es vorher gar nicht so gab, auseinander und ist dann auch im Unterricht tätig. Also er lehrt nicht mehr an der Universität, Freiburg in dem Fall war das, sondern woanders, in Berlin auch, an jüdischen Lehreinrichtungen, die es ja eine Weile gegeben hat. Und dann 1938 emigrierte er aber eben nicht in die USA, sondern nach Palästina. Und er stirbt dann relativ bald, aber das ist so ein Beispiel, wie man natürlich unter großen Schmerzen, das ist ganz klar, versuchen kann, so eine Krisensituation zu überwinden. Und das gilt natürlich für viele jüdische Emigranten, die auch irgendwo ein neues Leben dann Nolens, Wohlens, mehr Nolens anfangen mussten und dann daraus aber auch neue Kräfte ziehen konnten. Mhm. Und ja, das gilt natürlich auch für viele nicht-jüdische Deutsche. Also Sie haben ja den Hermann Brill erwähnt. Das ist, finde ich, immer ein ganz gutes Beispiel, weil der im KZ saß. Der war schon in der Weimarer Republik ein scharfer Gegner der Nationalsozialisten, ja, wie Kurt Schumacher auch. Kurt Schumacher hat ja im Reichstag davon gesprochen, 1932, glaube ich, dass der Nationalsozialismus so etwas ist, was den inneren Schweinehund der Menschen hervorzieht. Ja? Und die Nazis und Hitler auch persönlich haben nicht vergessen. Ja? Und deswegen, Schumacher war fast die ganze Zeit der NS-Zeit im KZ. Ja? Das war natürlich gezeichnet. Ja? Und ich würde jetzt auch sagen, Schumacher hat sicherlich keine besonders sympathische oder weiche Form der Krisenbewältigung repräsentiert. Er war hart und auch kalt und gezeichnet eben. Ja. Hat sich damit nicht nur Freunde gemacht, aber er hat wieder aufgebaut. Also der Aufbauwille nach 1945, der ist quer durch die politischen Milieus schon sehr stark erkennbar. Und das war natürlich die adäquateste Form der Krisenbewältigung in den Rahmenbedingungen, die man hatte. Also erst eben tatsächlich auf lokaler, auf Länderebene, Medien, Zeitungen, Zeitungslizenzen, die Zeit etwa, die ja dann bedeutend wird, die Süddeutsche und so weiter, neu zu gründen und eben dann auch Parteien und Parlamente und so weiter. Das ist dann eine Bottom-up-Bewegung sozusagen. Mhm. Die schon Hoffnung auch gemacht hat inmitten dieser geistigen und materiellen Wüste nach 1945.
Jetzt gibt es auch Biografien, die ambivalenter sind. Ehemalige Nationalsozialisten wie Theodor Mauns oder Hans Schwerte, die nach 1945 neue Karrieren machten. Wie erklären Sie, dass selbst moralisch schwer belastete Akteure nach einer Krise Neuanfänge schaffen, und was sagt das über gesellschaftliche Mechanismen der Bewältigung aus?
Ja, das sind Einzelfälle natürlich, die aber signifikant dafür stehen, dass es natürlich auch System, also meinetwegen alte Nazis, wobei der Begriff ist natürlich ausdeutungsfähig. Also Theodor Mauns, würde ich zum Beispiel sagen, war ein gnadenloser Opportunist, ja, der war völlig regimekonform. Und ich meine, die klugen Leute wussten natürlich dann auch noch nach 1945, dass sie jetzt irgendwie anders handeln müssen. Das Framing war ein völlig anderes. Das Framing kam ja im Westen jetzt, aber auch im Osten, kam durch die Besatzungsmächte. In den Westzonen hieß das jetzt irgendwie Aufbau der Demokratie, und in der SBZ, DDR hieß es halt Aufbau des Sozialismus. Und da konnte man mit Kontinuität und Handeln nach dem alten Regime nichts werden. Und das wussten natürlich die Leute, die intelligent genug zur Selbstreflexion gewesen sind. Und das ist bei Mauns ist das schon ironisch, weil der nun einer der wichtigsten Kommentatoren des Grundgesetzes dann wurde als Verfassungsrechtler. Ist ja auch phasenweise bayerischer Kultusminister gewesen und hat eine große Karriere nach, also er war schon vor 1945 auch schon Lehrstuhlinhaber in Freiburg und wurde dann nach München berufen und hat gerade in Bayern, aber damit auch in Deutschland eine bedeutende Karriere gemacht. Also wie gesagt, bei Mauns würde ich sagen, das war so ein opportunistischer Anpassungsprozess, wobei bei ihm dann schon eigentlich auch erschreckend war, das ist, glaube ich, erst postmortem rausgekommen, dass er eben einerseits das Grundgesetz kommentiert hat und auf der anderen Seite für Gerhard Freies Nationalzeitung geschrieben hat.
Ach ja.
Spricht schon dafür, dass er eben nicht nur ein Opportunist war, sondern auch irgendwo offensichtlich eine innere Einstellung hatte, die dann nicht mehr opportun war, aber eben nicht weggegangen ist. Und bei Schwerte, beziehungsweise dem Hans Ernst Schneider, genau. Das ist ein bekannter Fall, der aber schon ganz witzig ist. Der war Literaturwissenschaftler, Germanist und hatte auch schon promoviert und war beim SS-Ahnenerbe angestellt, also bei Himmler mehr oder minder direkt, und war einer der NS-Ideologen halt über die Germanistik, die sozusagen sowieso hoch ideologisch war. Und da er SS-nah war, hat er dann auch die Chance gehabt, nach 45, die Details kenne ich nicht, aber sich irgendwie neue Papiere zu besorgen. Und dann hat er sich Hans Schwerte genannt, anderes Datum, Geburtsdatum erfunden, hat seine Frau wieder geheiratet, hat sein Kind oder hatte ein oder zwei Kinder, hat er adoptiert und hat nochmal promoviert in Erlangen dann und sich dann habilitiert und hat dann eine relativ glänzende literaturwissenschaftliche Karriere gemacht, die ihn bis zum Rektoramt der RWTH Aachen geführt hat. Ja.
Also quasi neue Identität
völlig neue Identität, aber im selben Fach mit derselben Familie. Und er ist dann allerdings kurz, er ist, glaube ich, über 90 geworden, ist kurz vor seinem Tod enttarnt worden in Aachen. Ich glaube, nach meiner Kenntnis war das in Germanistenkreisen auch nicht ganz unbekannt, diese Geschichte. Ja, aber das ist auch, wenn Sie wollen, das ist auch eine Form der Krisenbewältigung, die natürlich auch hochproblematisch ist. Das ist ja völlig klar. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt an individueller Krisenbewältigung. Und wie es dann in den Leuten innen drin aussah, weiß man dann manchmal, wenn man forscht über einzelne Personen mit Korrespondenzen oder so, aber das ist nie glatt, denke ich, gewesen nach 1945. Es war immer Anstrengung, je nachdem in welcher Richtung.
Man konnte es ja nicht einfach abwaschen. Und,
ja, ich meine, der Schwerte oder Schneider hat gesagt, als er enttarnt wurde, er hätte sich ja selber entnazifiziert, was man sozusagen wolle. Ja. Aber das ist unter einer Systemperspektive oder höheren Perspektive natürlich schon eigentlich ein Skandal. Ne? Das ist völlig klar.
Ein Bereich, Herr Wisching, der selten im Fokus steht, wie ich finde, ist die Gründung neuer jüdischer Gemeinden in Westdeutschland nach der Shoah. Und die Frage ist ja auch, wie war es möglich, dass jüdisches Leben nach 1945 in Deutschland überhaupt wieder entstehen konnte? Und was sagt das auch über die menschliche Fähigkeit zur Hoffnung aus? Ja, ja. Wir kennen Alle Frankl, der auch ein ganz tolles Buch geschrieben hat, wie er das KZ überlebt hat und. Aber das ist ja eigentlich phänomenal.
Ja, das ist in der Tat gemessen an dem, was 1945 war, in Deutschland und Europa phänomenal. Aber man muss es, glaube ich, auch erklären. Also man kann am wichtigsten ist ja da, wo ich bin, die Wiedergründung der israelitischen Kultusgemeinde in München. Das war die größte und ist auch bis heute, neben Frankfurt, ist das, glaube ich, schon der wichtigste Ort der jüdischen neu, also jetzt nicht mehr neu, aber der jüdischen, also auch kulturellen Existenz in Deutschland. Und das wird, also ex post wird das leicht ein bisschen mythologisiert nach dem Motto, das war toll, wie die Juden damals den Mut hatten, in Deutschland zu bleiben und neu aufzubauen und so weiter. De facto war München eigentlich erstmal eine Durchgangsstation. Also es gab sehr viele Juden, es waren gar nicht so viele Juden, die aus München dann noch kamen. Also da gibt es einige, die Frau Knobloch zum Beispiel ist ein bekannter Fall, weil die versteckt worden ist. Ja. Aber sehr, sehr, die meisten Juden, die dann in München geblieben sind, das waren tatsächlich Flüchtlinge aus Osteuropa oder sogar Juden, die in ihre Heimat gewissermaßen, sie sind ja verschleppt worden häufig zur Zwangsarbeit, also gerade am Ende des Krieges sind ja sehr viele Juden von Osteuropa, teilweise sogar auch aus Auschwitz, ins Altreich sogenannte verschleppt worden. Und die sind dann teilweise rückgewandert und trafen dort auf massiven Antisemitismus, insbesondere auch in Polen, das muss man leider sagen, oder auch in anderen Teilen Osteuropas, und sind dann wieder zurückgekommen. Und andere sind geflohen und die trafen sich nun als Displaced Persons, ja, in dem Fall in oberbayerischen Raum, hatten anfangs Lagerbedingungen, die am Anfang sich gar nicht so sehr von den KZs unterschieden. Das wurde dann besser, auch auf alliierte Interventionen. Naja, und dann haben sich halt nicht alle Pläne so realisieren lassen, möglichst schnell in die USA zu emigrieren, auszuwandern. Und wie das halt so ist, aus Provisorien werden manchmal längerfristige Perspektiven. Und dann gab es so langsam auch einen neuen Willen, auch tatsächlich in diesem dann als sicher angesehenen, für Juden sicher angesehenen Westdeutschland zu bleiben. Und da kann man vieles sehen, also auch zum Beispiel in den Displaced Persons, also in den DP-Lagern gibt es dann auch zum Beispiel Orchester oder Theater, also Kulturaktivitäten, die dann auch natürlich Hoffnung repräsentieren oder das sind Instrumente der Hoffnung sozusagen, solche Kulturaktivitäten. Und in einem längeren Zeitraum, wobei diese Gemeinde schon, glaube ich, 1946 neu gegründet worden, also sehr früh, hat sich das dann etabliert. Und das ist natürlich ein Wille zu überleben und irgendwie ein neues Leben anzufangen. Auch es gab dann Familiengründungen auch. Paare haben sich kennengelernt oder sind gekommen und haben Kinder gekriegt. Und dann entsteht so eine Art neues jüdisches Leben. Wie gesagt, aber man darf das jetzt nicht zu sehr heroisieren. Ne? Mhm. Aber das, was wir besprechen, wie kommen Menschen aus so einer existenziellen Krise, und die meisten haben, alle würde ich sagen, haben ihre Familien verloren und Angehörige, nahe Angehörigen, Eltern, Gatten, Kinder, Großeltern sind ermordet worden. Wie kommt man aus so einer Krise raus? Und dafür ist das schon, also was heißt rauskommen? Es bleibt eine Lebenskrise, aber wie kann man Kräfte
damit finden? Weiterleben auch.
Genau, naja, und dafür ist das ein eindrucksvolles Beispiel, ja.
Ich erinnere mich gerade nach dem, was Sie gerade beschrieben haben, an das Buch von Frau Friedländer, Margot Friedländer, die genau diesen Weg auch gegangen ist über das Lager für Displaced Persons, dort ihren Mann kennengelernt hat und erst die vorher im Prinzip keine gemeinsame Planung hatten, aber aus Zweckdienlichkeit dann gesagt haben, für unseren Weg, wir gehen es gemeinsam, und dann doch sehr lange miteinander glücklich geworden sind. Mhm. Eine ganz besondere Form der Krisenbewältigung offensichtlich ja. Nicht nur in dem einen Fall, sondern also, ein Muster.
Also ich würde mal sagen, der Rückzug, das gilt jetzt auch für die nicht-jüdische, also für die Masse der Westdeutschen, aber auch der Ostdeutschen, der Rückzug in eine gewisse Privatheit ist auch ein Krisenbewältigungsmechanismus gewesen. Also ich meine, nicht zufällig fängt er dann relativ bald an, die Kohorte der Boomer, ja, also mit einem gewissen Kinderreichtum. Das ist übrigens auch gekoppelt an eine, man kann schon sagen, ein bisschen restaurative Wiederbelebung der bürgerlichen Geschlechterordnung. Also die Frau, die sozusagen eben tatsächlich als Mutter und Hausfrau vor allem zu agieren hat, das ist schon in der Weimarer Republik schon sehr kontrovers auch diskutiert worden. Also da gibt es, glaube ich, eine gewisse, wenn man so will, eine Regression, oder wenn man positiv sagen will, die Suche eines privaten Glückes, auch als Kontrapunkt zu den schrecklichen Verheerungen der Zeit davor. Also insofern ist das Familiengründung, würde ich sagen, ist immer ein Zeichen für Optimismus. Ja.
Vielleicht gucken wir gerade auch nochmal auf die andere Seite der Deutschlands oder der dann entstandenen deutschen Grenze. Es gab nicht nur demokratische Erneuerer im Westen, auch in der DDR entwickelten Menschen eine neue politische Identität und Hoffnung. Wie erklären Sie sich, dass selbst unter völlig unterschiedlichen politischen Bedingungen neue Zukunftsbilder entstehen konnten?
Ja, also ich würde sagen, bei der DDR und auch schon der SPZ gibt es natürlich ein ideologisches A priori, was die Wahlmöglichkeiten auch der Menschen über die schwierigen materiellen Bedingungen hinaus sehr stark eingeschränkt hat. Das muss man, glaube ich, schon betonen. Aber ich würde schon unterscheiden zwischen der frühen sowjetischen Besatzungszone und DDR und der späteren. Also in dieser frühen Zeit gibt es natürlich eine Wiederbelebung einer sozialistischen Zukunftsvision, angetrieben auch von einem antifaschistisch-heroistischen oder heroischen Bild. Und dann gab es auch natürlich die entsprechenden Figuren dazu. Also ein Beispiel, die Spanienkämpfer, ja, die also im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hatten, Franz Dahlem etwa ist ein bekannter Name, die wurden dann heroisiert und auch als Personen gewissermaßen gezeigt, wohin auch dieses Land sich entwickeln kann. Und diese Aufbruchstimmung ist jetzt nicht nur rein ideologisch gewesen, sondern da gab es meines Erachtens schon genuin authentischen Willen und auch eine Hoffnung darauf, also sowas wie das bessere Deutschland jetzt eben unter sozialistischen Vorzeichen zu schaffen. Und die begegnet natürlich bei ganz vielen Menschen in den späten 40er und 50er Jahren. Es gibt ja auch einige, die DDR auch gehen. Ja. Stefan Heim zum Beispiel, oder auch zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, auch der Vater von Angela Merkel, nicht, der als Pfarrer von Schleswig-Holstein oder so Mecklenburg gegangen ist. Mecklenburg. Also diese Fälle gibt es ja, und das zeigt ja auch, dass es da so ein Zukunftsbild gegeben hat, was durchaus auch attraktiv gewesen ist für nicht wenige. Trotzdem wird man sagen müssen, die DDR entwickelt sich sehr schnell eben auch zur Diktatur. Es gibt diese frühe, noch sozusagen auch teilbürgerliche Phase. Aber bis Mitte, also eigentlich bis 1953, wird es dann eben noch sehr schwierig. Aber das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass die Bevölkerung der DDR auch immer, man kann sagen, auch resilient ihre Wahlmöglichkeiten, die beschränkt waren, gesucht haben, auch privat natürlich sich arrangiert haben. Und da würde ich sagen, also um das auch nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, nochmal zurückzuführen, ich denke, diese Idee der Freiheit, auch der individuellen Freiheit, ist über diese ganzen 40 Jahre der DDR-Diktatur nicht verschwunden. Also das sieht man dann ja auch 1988, 89, dass das nochmal geradezu explodiert. Und das kommt nicht aus dem Nichts, sondern ich würde behaupten, in jeder Diktatur gibt es eine unterdrückte Freiheitskultur, die dann, wenn sie sich ausdrückt, ist sie Dissent und ist Opposition oder bis hin zum Widerstand sogar möglicherweise, wobei das die große Ausnahme ist. Aber dieser Freiheitswillen des Menschen generell und dann eben auch eines gesellschaftlichen Zusammenhangs ist, glaube ich, immer eine Ressource für künftige Krisenbewältigung. Und da ist die DDR, finde ich, ein gutes Beispiel, wenngleich man sagen muss, die Tatsache, dass sie dann zusammengebrochen ist 1989, da lag der Schlüssel natürlich auch in Moskau. Ne? Der war nicht in Leipzig, sondern er lag in Moskau und dann in Washington. Und das hat dann die Schleusen geöffnet für diesen dann revolutionären Freiheitswillen.
Wenn wir, Herr Wöching, aktuell auf die gesellschaftlichen Stimmungen blicken, dann erleben wir Frustration, Zukunftsangst, Orientierungslosigkeit. Aber ich denke, gerade in einem Gespräch mit einem Experten wie Ihnen lohnt sich der Blick zurück besonders. Denn welche historischen Lektionen können uns heute helfen, aus Ihrer Sicht, Unsicherheit auszuhalten und trotzdem handlungsfähig zu bleiben? Es ist ja nicht der Endpunkt der Geschichte.
Nein.
Mutmaßlich.
Naja, also davon bin ich auch überzeugt. Nein, im Gegenteil, wir neigen natürlich als Mitlebende immer zu einem etwas präsentistischen Sehpunkt, wenn man so will. Also als Historiker sage ich natürlich, der Historiker weiß über vergangene Epochen viel mehr als die damals Lebenden. Ja, deswegen ist ja auch der Zeitzeuge ein sehr ambivalenter Gesprächspartner. Manchmal auch nicht, aber es hängt davon ab. Ja. Nein, also im Ernst, wir wissen natürlich nicht, was die Zukunft bringt, aber wir können, das glaube ich schon, wir müssen versuchen, heute auch, hatten wir ja vorhin auch gesagt, vitale Ressourcen zu finden oder Ressourcen für neue Vitalität, auch für die Demokratie. Denn eine Demokratie, die eigentlich findet, sie ist am Ende, die droht dann wirklich am Ende zu sein. Ja, deswegen, ich muss ehrlich sagen, ich halte auch überhaupt nichts von so schlagwortartigen Buchtiteln, How Democracies Die, ja, oder also das Sterben der Demokratie, das halte ich sogar für gefährlich, weil dieser Diskurs
befördert es eh noch.
Natürlich, das Wort, der Diskurs, ist ein Referenzsystem und wird ja eine Strecke weit auch zur kulturellen Wirklichkeit. Ja. Und deswegen bin ich schon der Meinung, nein, das nicht. Deswegen würde ich das teilen. Wir müssen auf der einen Seite unbedingt sehen, dass wir die Demokratie verteidigen. Und wie kann man das tun? Ich glaube, dass wichtig ist, da schon auch eine etwas bewusstere, vielleicht als das in der Regel jetzt passiert, Schaffung einer Werteorientierung, ja, also eines Bewusstseins auch für die Werte, eben auch die Freiheit, ja, die mit der Demokratie verbunden ist. Und also da würde ich zum Beispiel sagen, da hilft dann schon der Vergleich. Ja, wir können natürlich sagen, China, ja, die schaffen das irgendwie jetzt so ein Wirtschaftswachstum hinzukriegen, wobei dessen Konsequenzen ja noch gar nicht so klar sind. Die schaffen das ohne Demokratie. Da würde ich dann sagen, das mag alles sein, aber die Wirtschaft ist nun wirklich nicht alles. Ja, sondern und das ist eine historische Lehre, dass die Freiheit, auch die individuelle Freiheit, mindestens in der sogenannten westlichen Kultur einfach unentbehrlich ist. Und das kann, würde ich sagen, etwas stärker betont werden. Und das heißt dann aber gleichzeitig auch, dass das Individuum letztlich mehr Verantwortung trägt, als wir das gewohnt sind. Ja. Also wir sind natürlich schon zwar auf der einen Seite extrem individualisiert, mit sehr subjektiven Ansprüchen auch, die auch an den Staat und an die Gesellschaft, ans Umfeld gerichtet werden. Aber die Verantwortungsdimension, die ist natürlich auch durch ein langes Prokrastinieren unserer Regierungen, und damit meine ich nicht nur die jetzige, sondern es geht bis zurück in die 80er Jahre, würde ich sagen, natürlich auch immer relativ niedrig gehängt worden. Also es wird dann schon gerichtet und wir haben also in Deutschland, aber nicht nur, also es ist in Frankreich ganz ähnlich, was ich am besten kenne, wir haben schon die Vorstellung, der Staat wird es irgendwie richten, ja, so vulgär gesagt, der Pizzalieferdienst, ja. Und das ist eine Mentalität, die schon auch Teil des Problems ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch als Krisenüberwindungsinstrument, und das kann natürlich erstmal nur diskursiv anfangen, das Individuum trägt in unserer Situation mehr Verantwortung, als das vielleicht früher der Fall gewesen ist, weil die Demokratie gefährdet ist,
wichtiger
die Freiheit
Punkt.
Gefährdet ist. Ja. Und das muss man, glaube ich, den Leuten stärker sagen und auch, das würde ich auch von ich meine, es passiert ja, also wir haben schon eine Diskurswende gegenwärtig. Das ist, also der Appell an Eigenverantwortung und so erfolgt schon, allerdings könnte man das noch verstärken, meines Erachtens. Und dann wird man am Ende auch sagen, also vergleicht halt mal, ja, wenn demokratische Entscheidungsstrukturen oder Strukturen, die eine demokratisch legitimierte Entscheidung zerstören oder wenn diese Strukturen zerstört werden, dann entscheiden halt andere. Ja, dann entscheiden andere und man kann hundertprozentig wetten, die werden nicht so entscheiden, wie ich mir das vielleicht mal für mich vorgestellt hätte in der Demokratie. Das heißt, das andere entscheiden werden, wird uns ja auch vorgelebt. Ich meine, wir sehen das ja in den wackelnden oder auch in den fast schon zerstörten Demokratien, wie meinetwegen in der Türkei oder Ungarn oder so. Von Russland will ich gar nicht reden. Also dann entscheiden andere und dann, wenn der Verlust der Rechtssicherheit und der Freiheit erstmal vollzogen ist, dann ist es erstmal wirklich weg. Ich glaube, das ist eine historische Erfahrung, die man nicht häufig genug sagen kann. Also was dann mal weg ist, auch machtpolitisch, ist dann erstmal verloren. Und dann wacht man in einer anderen Welt auf und sehnt sich vielleicht nochmal zurück nach der fragilen, schwierigen, komplizierten demokratischen Kultur. Ne? Und das Bewusstsein dafür müsste man, glaube ich, also muss man wirklich stark machen. Und ich meine, das passiert auch, aber da ist sicherlich noch Luft nach oben. Das ist eine. Ne? Und, ja.
Wäre das auch die Botschaft an insbesondere junge Menschen, die das erste Mal vielleicht erleben, dass Zukunft nicht immer automatisch stabil erscheint? Nämlich vergleicht mal wirklich eure Situation, engagiert euch, ergreift Verantwortung, übernehmt Verantwortung? Oder was würden Sie zusätzlich den jüngeren Menschen sagen, die was man aus der Geschichte mitnehmen kann und was wirklich in die Zukunft hineinreicht?
Also ich würde sagen, der Vergleich ist wichtig. Der ist sowohl diachron wichtig, was die Geschichte betrifft, aber auch synchron. Also wir brauchen ja wirklich nur in die Welt zu gucken und das kann man überall auch empirisch untermauern, dass wir in Europa jetzt grosso modo schon in einer Welt leben, in der sich der Einzelne entfalten kann. Und das kann man auch jungen Leuten sagen. Also ich meine, man braucht da nicht nur die berühmten Reisemöglichkeiten zu nennen, die aber auch so selbstverständlich ja auch nicht sind, sondern man kann auf das alles, was man früher Selbstentfaltungsmöglichkeiten genannt hat, hinweisen. Und ich meine, wir sind da in einer ziemlich pessimistischen Stimmung gegenwärtig, weil auch gesagt wird, die Jungen, die werden es schlechter haben als die Boomer, ja, und die können kein Vermögen aufbauen und finden keine Wohnung. Und jetzt kommt auch noch zusätzlich die Drohung der Arbeitslosigkeit dazu, die natürlich sehr, sehr existenziell ist. Da muss man schon gegensteuern mit solchen Vergleichsmöglichkeiten. Und man muss vielleicht auch sagen, also das ist vielleicht ein bisschen altertümlich, aber letztlich hat das Individuum relativ wenig Möglichkeiten, seine Umwelt zu beeinflussen in der Demokratie. Das heißt, man muss auch vielleicht eine gewisse Akzeptanz für die Schwierigkeiten, die gegenwärtig sind, versuchen zu erzeugen. Also ich will jetzt nicht reden von Schicksal, das ist zu pathetisch, aber wir können uns die Zeit, in der wir leben, ja nicht wirklich aussuchen. Und dass die Zeit jetzt anders ist, als es in den 70er Jahren oder auch in den 80er Jahren war, das stimmt. Aber man kann, glaube ich, mit solchen auch Verweisen auf vergangene Krisen auch Leute versuchen, da abzuholen, wo sie sind. Es ist ein didaktisches Problem und wir leben auch in einer völlig anderen Gesellschaft als vor 40 Jahren. Aber man muss es mindestens versuchen. Und es geht nicht, glaube ich, nicht so, dass man sagt, also wir erklären euch jetzt, wie Demokratie geht und wie meinetwegen auch Erinnerungskultur nie wieder und so. Also ein Top-Down-Prozess, der ist auch notwendig, aber mit dem alleine funktioniert es nicht. Also das glaube ich auf jeden Fall. Also man muss versuchen, eher in die Lebenssituation auch junger Leute einzudringen und dann aus diesem Sehpunkt heraus zu argumentieren. Und da ist der Vergleich, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, Sie haben sich im Verlauf des Gespräches, Herr Wirching, aus meiner Sicht als personifizierter Mutmacher erwiesen. Und zwar nicht, weil Sie Kalendersprüche verbreiten, sondern aus der Geschichte genau dieses Mutmachende ableiten. Und ich erspare Ihnen aber trotzdem nicht unsere Standard-Schlussfrage, die wir allen unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern stellen, nämlich was Ihnen persönlich nicht nur als Historiker Zuversicht gibt für das, was jetzt mutmaßlich kommen mag. Sie haben ein großes Portfolio uns schon geöffnet. Greifen Sie eines davon heraus, was Ihnen besonders Mut macht.
Also ich bin ein Anhänger eines etwas dialektischen Geschichtsbildes. Ich glaube nicht, dass die Geschichte so linear verläuft, sondern sie verläuft auch durch die Schaffung und Überwindung und Neuschaffung von Gegensätzen. Und meine Hoffnung wäre schon, dass die Krisenerfahrung, die wir ganz zweifellos haben, eben auch neue Kräfte freisetzt. Das gilt sowohl für Europa, obwohl die Europäische Union wirklich schon mal krisenfester und auch aktionsfähiger war, aber das kann sich auch wieder ändern. Mhm. Also es könnte, wenn man es auf der internationalen Ebene bleibt, es könnte ja durchaus sein, dass auch eine Mehrheit der europäischen Mitgliedsländer wieder erfährt oder zu dem Ergebnis kommt, dass ihren eigenen nationalen Interessen durch den europäischen Modus mehr geholfen ist als durch nationalistische Politik. Das ist eigentlich so ein Antriebsmechanismus der europäischen Integration gewesen. Und angesichts der Weltlage würde ich sagen, also habe ich schon die Hoffnung, dass sich da auch in den nächsten Jahren was ändert. Und ich meine, die Leute auf der europäischen Ebene reden ja auch ständig darüber, wie können wir sozusagen was gemeinsam machen. Also da hätte ich schon Hoffnung, dass durch die Gegensätze, die eben kommen, auch neue Kräfte frei werden. Aber das Gleiche gilt auch für die innere Lage der Gesellschaften und Staaten. Der Gegensatz und dieses doch relativ schroffe Infragestellen eigentlich jahrzehntelanger Gewissheiten, damit muss man sich auseinandersetzen und das setzt auch neue Kräfte frei. Davon bin ich überzeugt. Und da wäre schon meine Hoffnung, dass Demokratie sich auch durchsetzt und sich auch wehren kann gegen ihre Feinde. Also keine Toleranz für die Intoleranz. Ja. Das ist, glaube ich, schon wichtig und da sind wir ja mittendrin. Also der Diskurs hat sich schon sehr, sehr stark gewandelt in den letzten Jahren, also in Deutschland seit 2015 eindeutig.
Ja, und mit Popper zu schließen ist nie schlecht.
Genau.
Damit sind wir am Ende dieser Mutmacher-Folge angekommen. Herzlichen Dank, Herr Professor Wirsching, für Ihre tiefgehenden historischen Einordnungen und die beeindruckende Klarheit, mit der Sie gezeigt haben, wie viel wir aus vergangenen Krisen für unsere Gegenwart lernen können.
Ja, vielen Dank, ganz meinerseits.
Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur spannende Einblicke in die Forschung von Professor Wirsching vermitteln konnten, sondern vor allem einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und zum zuversichtlich bleiben. Denn seine Perspektive macht deutlich, jede Generation hat ihre Herausforderung gemeistert. Und wir können das auch.
Ja, und gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Stimmen, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungswege zeigen. Und auch das hat unser Gespräch mit Professor Wirsching ja gezeigt. Und Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt weiterhin auch nur dann, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit, unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf.
Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu in den Shownotes.
Ja, und zwei alte weiße Männer kommt wieder in einer Woche. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.